Römerbrief, Kapitel 12, Verse 17 bis 21 haben wir da heute. Römer, Kapitel 12, 17 bis 21. Und da haben wir sehr vertraute Worte, die ich einmal aus der Luther-Übersetzung lese. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist sozusagen der zweite Link zu dem, was wir als Wochenvers hatten. Ein jeder trage die Last des anderen aus dem Galater 6. Und jetzt haben wir sozusagen im Römerbrief eine konkrete Anweisung. Wie funktioniert das denn, die Last des anderen zu tragen? Und der Paulus ist natürlich hier im Schreiben an die Gemeinde in Rom schon derjenige, der eigentlich schon ein klares Bild hat, wessen Last zu tragen wäre. Und da wird ganz klar, es ist die Last von jemandem, wie sagt das so schön? Im Grunde genommen mit jemandem, der nicht mit dem übereinstimmt, wie wir auch unser Leben verstehen. Ja, haben wir es jetzt mal ein bisschen diplomatisch ausgedrückt. Ne? Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern, ne? Also da wird schon ganz klar irgendwie, dass die Gemeinde schon ein gewisses Feindbild hatte. In Rom war schwierig, den christlichen Glauben zu leben. Da wurden die Werte des christlichen Glaubens schon sehr belächelt oder es wurde einem schwer gemacht, den christlichen Glauben zu praktizieren. Und die Christen waren in Rom damals doch sehr unterdrückt und auch verfolgt. Und das hat sich auf ihr Leben und auf ihr Gemüt, auf alles eigentlich irgendwie niedergeschlagen. Die erste Frage, die ich in diesem Text stellen möchte, ist, wer oder was ist eigentlich mein Feindbild? Wer oder was würde ich von mir aus sagen, geht gar nicht. Ja, da muss ich mich irgendwie jetzt gegen rüsten. Da kommt bei mir sozusagen eine Verteidigungshaltung oder eine Kampfeshaltung oder was auch immer. Was oder wer ist eigentlich mein Feindbild? Christen in Rom, ganz klar, die wurden verfolgt, denen wurde das Leben schwer gemacht, deren Werte wurden unterdrückt. Wir leben ja heute in einer völlig liberalen, säkularisierten, freien Gesellschaft. Alles ist erlaubt. Die christlichen Werte werden sozusagen jetzt hier nicht, stehen jetzt nicht auf der politischen Agenda verfolgt zu werden, sage ich jetzt mal so. Ne? Was in der Gesellschaft passiert, steht auf einem anderen Blatt. Aber heute haben wir vielleicht ganz andere Bilder von wer oder was ist eigentlich mein Feind. Und oft bezieht sich so unser Feindbild auf unser direktes Umfeld. Da haben wir vielleicht Arbeitskollegen oder wir haben Nachbarn oder wen auch immer wir da sozusagen in unserem Inneren als einen Feind deklarieren aus irgendwelchen Gründen. Aber wir können auch noch ein Schrittchen weitergehen. Und manchmal, wenn wir so ganz eine stille Minute haben und ganz ehrlich mit uns sind, merken wir, dass wir mit uns selber auch nicht immer eins sind. Ja. Dass wir auch manchmal vielleicht nicht so richtig wissen, wie wir eigentlich zu uns selber stehen. Mal hü, mal hot, heute hier, morgen jenes oder das. Heute haben wir vielleicht diese Haltung, morgen vielleicht auch jene. Also nicht immer sind wir auch unser bester Freund, ganz persönlich, ganz privat. Also welche Art von Feindbild haben wir eigentlich? Das wäre so die allererste Frage, die können wir uns mal privat stellen. Aber dann ist ja die eigentliche Aufforderung von Paulus jetzt an die Gemeinde, das Verhalten. Wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Und da gibt er ja sozusagen eine ganze Liste oder einen ganzen Katalog. Seid aufs Gute bedacht, habt mit allen Menschen Frieden, recht euch nicht selbst, versorge deine Feinde, lass dich nicht vom Bösen hinreißen. Also da kommt so eine richtige moralische Liste, Auflistung, wie man sich eigentlich zu verhalten hat. Paulus fordert etwas, und zwar fordert er das Gutsein. Das Gutsein fordert er. Verhaltet euch, wie es gegenüber jedermann richtig. Seid auf das Gute bedacht gegenüber jedermann, so heißt es im Vers 17. Also verhaltet euch gut. Seid gute Menschen. Ja. Und da kommt sofort, ja, kommt der Gutmensch, kommt in uns hoch, ja. Also der Gutmensch, jeder, der etwas, der irgendwie kultiviert ist, der irgendwie eine Erziehung genossen hat, das ist ein guter Mensch. Und es entspricht ja auch dem gesunden Menschenverstand, dass das Gute gefördert sein soll. Das ist Ergebnis von Kultur. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der kommt aus Afrika, und wir haben uns darüber unterhalten. Afrika ist so reich. Die haben alles. Die haben alles. Die haben Gold, die haben Lithium, die haben Kobalt. Wie heißt das Ganze? Also alles an Erden, was wir haben, die sind reich. Unendlich reich. Und die ganze Welt hat Interesse an Afrika. Europa ist interessiert, Geschäfte da zu machen. Russland ist interessiert, China ist interessiert. Die Afrikaner, die verkaufen und verkaufen, und es geht um Besitz und um Vergrößern von Reichtum. Aber was sie nicht schaffen, ist, sich selber zu entwickeln. Da guckt man immer nur, was kriegt man in die eigene Tasche. Und das hat er mir gestern gesagt, und seine Geste war, Afrikaner sind so. Und wenn jemand auf der Straße ist, dann ist er auf der Straße und dann wird er da auch sterben, weil man sich nicht interessiert. Also das ist, und die haben auch nur, wenn sie Internet oder Fernseher haben, das ist regional, das ist lokal. Die kriegen nicht mit, was ist in anderen Staaten oder was ist in der Welt los. Das wird irgendwie klein gehalten. Die wissen nicht, wie leben die Menschen auf anderen Kontinenten. Das ist eine ganz andere Art von Kultivierung. Und da merkt man einfach, das Gutsein ist da nicht trainiert. Das haben wir aber trainiert, wir Europäer. Ja, wir sind ja sozusagen die moralischen Apostel auf dieser Welt. Ne? Wir wissen ja, was gut ist für alle, wenn auch nicht immer vielleicht für uns. Aber jetzt zurück zu Paulus. Was meint er denn mit dem Gutsein? Sei ein guter Mensch. Sei ein guter Mensch. Ja, sei aufs Gute bedacht, hab mit den Menschen Frieden, recht dich nicht, versorge den Feind, lass dich nicht vom Bösen hinreißen. Was ist gut für meinen Feind? Was ist gut für den, dem ich eigentlich lieber ein Bein stellen will, ja, als ihn versorgen möchte? Was ist denn gut für meinen Feind? Und in der Regel kennen wir da das eine. Das Gute ist, so haben wir es vielleicht auch gelernt, man muss die Dinge ansprechen. Ja, also wenn da was nicht funktioniert, man muss ein Gespräch suchen. Ja, also man darf ja die Dinge nicht irgendwie im Raum stehen lassen, sondern die Konfrontation mit dem Wunsch auf Veränderung, das muss doch gesagt werden. Oder das Gute für meinen Feind ist auch, dass ich mir sage, also es lohnt sich ja nicht, das anzusprechen, weil der hört ja eh nicht und ändern tut er sich auch nicht. Also das kann ich alles ignorieren. Ja, das bringt alles nichts. Ich ignoriere den einfach, der ist Luft, den gibt's nicht. Na, einfach weitermachen und das Leben geht voran und Leben oder Sterben ist ja egal. Die Ignoranz kann ja auch sein, dass das gut ist, mit meinem Feind umzugehen. Oder das sind die ganz Mutigen unter uns, na? Das sind die, die sagen, nee, das Gute für meinen Feind ist, dass ich ihn eben, wie ich als Christ auch geprägt bin, annehme. Ich nehme ihn an, ich toleriere die Art, die er hat und lass ihn stehen, wie er ist, weil er ist halt so und man kann da nichts ändern. Und die Liebe zu Gott hilft mir, diesen Menschen auch zu lieben. Haben Sie irgendeine Methode gefunden, wo Sie sagen, das ist meine, mit meinem Feind umzugehen? Ich konfrontiere ihn mit seinen Fehlern. Ich ignoriere ihn, weil dem ist eh nicht zu helfen. Oder ich sage, Heidi, also wir müssen einfach tolerant sein. Man darf sich bei der Toleranz halt nicht so besonders nahe kommen, weil dann tut's weh. Ja. Man muss sich halt so ein bisschen einen Freiraum lassen und die individualistische Gesellschaft hat es gut trainiert, dass man viel Raum lässt füreinander, damit keine Reibung entsteht und man sich vielleicht doch ärgert. Aber weit gefehlt, Paulus hat weder das eine noch das andere noch das dritte im Sinn, sondern Paulus weiß denn, das Gute für meinen Feind ist. Und er sagt es dann im Vers 18, halte mit ihm Frieden. Das ist eigentlich so die Kernaussage, die Paulus nach Rom schickt. Halte Frieden. Die Christen in Rom, boah, was hatten die für Gründe, zu ignorieren, zu konfrontieren? Die Forderung, toleriert zu werden. Aber Paulus sagt, nee, halte Frieden. Und diese zwei Wörtchen sind sehr, sehr wichtig, dass sie zusammengehören. Weil beim Halten geht es darum, eben nicht zu erwürgen, ja, wie jemand, du machst einen Fehler, ja, ich presse den aus dir raus, aber auch nicht in die Ignoranz zu gehen und zu sagen, der ist überhaupt nicht da, ich lass den fallen, sondern das Halten heißt, ich bleibe in einer gewissen stabilen Distanz, aber auch gleichzeitig in einer gewissen stabilen Nähe. Ich bleibe dran. Ich gehe ein Stück weit auch mit. Ich halte daran fest, ich bleibe in einer Verbindlichkeit. Halten ist auch ein Stückchen tragen. Halten ist auch ein Stückchen in Kontakt kommen mit jemandem, wo ich eigentlich vielleicht nicht unbedingt im Kontakt sein möchte. Vielleicht wegen einer Lebenshaltung oder wegen einer Meinung oder was auch immer. Aber er sagt, halte an, bleib dran. Ja, etwas, was Jesus auch in der Gemeinde immer wieder sagt und seinen Jüngern sagt, halte an am Gebet, bleib bei mir. Dieses Bleiben, Halten, nicht loslassen, das ist etwas, was auch, so sagt der Paulus, für den gilt, den ich für mich in meiner Seele als unsympathisch oder als sogar Feind deklariert habe. Und dann kommt er mit dem Wörtchen Frieden um die Ecke. Und der Friede ist hier nicht das Ausbleiben von Konflikt, sondern der Friede ist hier, das zu suchen, was irgendwie dem Miteinander hilft. Also einen Weg zu finden, dass ein gegenseitiges sich unterstützen möglich ist, weil wir Menschen sind. Und er sagt hier, wenn dein Feind hungert, das ist ein menschliches Bedürfnis, dann unterstütze ihn. Wenn ihn dürstet, und wir wissen alle, wie das gerade ist bei der Hitze, dann gib ihm zu trinken. Also der Friede halten heißt nicht, ich ignoriere irgendwas oder ich blende aus oder wie auch immer, sondern der Friede heißt, ich suche das gemeinsame Hilfreiche, das gemeinsame Unterstützende. Sozusagen der Weg, der für uns beide irgendwie möglich ist, im Frieden miteinander zu gehen, so dass man sich im Gespräch finden kann, ohne dass man in seinen eigentlichen Ausdruck des Lebens kommen muss. Und da sagt Paulus jetzt auch, dass wir Christen da eine doppelte Ausstattung haben als Menschen. Einerseits sind wir kulturell so geformt und geprägt, dass wir gelernt haben, wie man sich friedfertig verhält im Alltag. Ja, dass man den anderen aussprechen lässt zum Beispiel, auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Das ist eine Erziehungsfrage, dass man vielleicht auch nach dem sachlichen gemeinsamen Argument sucht, anstelle, dass man nur hitzköpfig irgendwie seine Meinung von sich gibt. Das sind alles Dinge, die wir gelernt haben kulturell. Aber die doppelte Ausstattung des Christen ist nicht nur, dass er anständig und gut ist, sondern dass er mit dem Frieden Gottes gesegnet ist. Mit der Gegenwart von Jesus, mit der Gegenwart Gottes, sind wir mit dem Frieden Gottes verbunden. Und dieser Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. Er ist höher als das, was wir leisten können. Und in den Momenten, wo wir merken, der menschliche Friede kommt an seine Grenze, da haben wir Christen diese starke Ressource zu sagen, ich kann trotzdem in den Frieden investieren, am Frieden festhalten, weil Gott an mir festhält. Und das Letzte, das möchte ich noch kurz erwähnt haben, ist, dass bei dieser Art von Frieden halten eine Sache ganz, ganz wichtig ist. Und zwar ist es die Frage, welche Rolle hat Gott bei dem, wie ich meinen Alltag gestalte? Welche Rolle hat Gott hier? Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss für Gott den Frieden auf dieser Erde halten, ich muss für Gott zeugnishaft jetzt hier in die Bresche treten und muss hier stark sein, dann werde ich an meine Grenzen kommen und ich werde jämmerlich irgendwie immer am Limit an meiner Grenze sägen und merken, es funktioniert nicht. Ich bin frustriert, es geht nicht weiter. Und der Friede ist wie so eine Art Krampf. Ja, den ich versuche, weil ich halt eben ein guter Mensch sein will, daran krampfisch zu halten. Also die Rolle, die Gott hat, die ist enorm wichtig für unsere Haltung gegenüber unserem Feind. Und da sagt uns die Bibel ganz klar, den Frieden, den man trainiert hat, ist das eine, aber den Frieden, der von Gott kommt, der ist eben ein Geschenk an uns. Und Jesus sagt es ja auch zu seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch. Den habt ihr euch nicht verdient, der kommt nicht mit den Jahren, das ist auch nicht eine Frage der Situation oder der richtigen Freundschaften und Beziehungen, sondern es ist etwas, das in Verbindung mit mir, in Beziehung mit Jesus geschenkt wird, ausgegossen wird. Ich gebe dir Frieden. Ich mach das mit dem Frieden bei dir, in deinem Herzen, in deiner Seele, in dem, was deinen Alltag betrifft. Ich, sagt Jesus, ich gebe das. Und da haben wir mal die Rolle, die Gott hat, ja, die macht der Paulus hier nochmal ganz klar. Also wir haben den Gott des Friedens. Das ist ganz wichtig, dass wir das innerlich für uns erfassen. Ich bin mit dem Gott des Friedens verbunden. Aber wir haben auch den Gott der Gerechtigkeit. Und Paulus sagt es ganz klar, gebt Raum dem Zorn Gottes, ja, gebt Raum, weil Gott sagt, mein ist die Rache, ich vergelte. Und da haben wir so dieses Gott des Friedens, Gott der Rache und der Vergeltung, ja. So, an welchen Gott glauben wir jetzt? Ja, so, das ist so ein bisschen so die Frage, wie bin ich denn da für mich aufgestellt, was betone ich denn mehr? Wichtig ist dieses Wörtchen, das der Paulus hier benutzt, geb Raum, mach Platz. Das ist mein Job, das muss ich tun. Mach Platz für den Frieden Gottes, mach Platz für den Zorn Gottes. Wir dürfen Gott den Zorn nicht abnehmen. Er will nach seiner Gerechtigkeit in unser Leben hineinsprechen. Er will nach seiner Gerechtigkeit, möchte er vergelten. Er möchte in seiner Gerechtigkeit unser Leben weiter segnen. Und das, was wir tun, ist nicht bewerten, ob das Urteil oder die Verurteilung oder die Rache oder das Friedensmaß, was auch immer, ob das jetzt richtig im richtigen Maß stattfindet, sondern unser Job ist einzig und allein, mach Platz für ihn. Ein Ausleger schreibt, und das möchte ich gerne hier noch zum Ende sagen, das kann nur erfüllt werden, wenn der Gläubige sich als Geliebter Gottes versteht. Ich mache nur Platz, wenn ich zu 2000% vertraue, dass Gott für mich sorgt, dass Gott für mich eintritt, dass Gott mich in seinem Frieden bewahrt. Wenn ich mir dessen nicht sicher bin, werde ich ganz wenig Raum für Gott haben und ganz viel Religiosität, um mich selbst zu verteidigen. Und ich werde die Zunge hängen lassen und werde irgendwie immer noch Halleluja versuchen zu rufen und werde trotzdem für mich selber irgendwie kämpfen, weil ich mir irgendeinen Bibelvers hingelegt habe, den ich meine verteidigen zu wollen. Gott hat nur einen Wunsch. Mach Raum für ihn. Er will wirken. Und das haben wir ja heute Morgen in dem Zeugnis wunderbar gehört. Raum zu loben, zu danken und zu merken, Mensch, Gott ist gegenwärtig in meiner Situation, der hilft mir. Also zuallererst, somit schließe ich jetzt ab, unser Feindbild klären, wer oder was ist eigentlich mein Feind? Und dann überlegen, wie gehe ich mit dem um? Konfrontation, Ignoranz, Toleranz oder tatsächlich das, was Paulus sagt, halte mit ihm Frieden. Tu alles, was du kannst, um im Frieden zu sein. Und das geht nur, wenn ich weiß, ich habe ganz viel Platz für Gottes Gegenwart in meinem Alltag. Amen.